Er war total in seinem Element. Im Wasser ist er gestanden. Es sah wahrscheinlich ungefähr so aus. Er war total im Flow, kann man sagen, im Fluss. Er hat einen nach dem anderen getauft. Da war nämlich eine ganze Menge von Leuten, die sich an dem Tag haben taufen lassen wollen von ihm. Und bei jedem Einzelnen ist er hingegangen, hat ihn ganz unter Wasser gedrückt und hat er den Täufling wieder hochgehoben, hat ihn auftauchen lassen, bis dann der Nächste gekommen ist. Und zwischendurch hat er immer mit großen Worten eine kurze Predigt gehalten. Er hat nämlich immer erklärt, was diese Taufe bedeutet, die die Leute da gerade erleben. Er hat erklärt, dass es was mit der Reinigung zu tun hat. Auch mit der Reinigung, die der Priester im stellvertretend für das Volk im Tempel immer macht, bevor er ins Allerheiligste gehen darf und vor Gott tritt. Er hat erklärt, dass hier jetzt aber jeder Einzelne gewaschen wird. Also nicht mehr nur einer stellvertretend fürs Volk, sondern jeder Einzelne. Und er hat auch erklärt, dass das symbolisch ist, dieses Reinwaschen, denn das Wasser in diesem Fluss im Jordan war nicht so wirklich sauber. Also sauber geworden ist man davon nicht. War nicht wie bei euch in der Badewanne oder in der Dusche. Sieht man ja vielleicht auch ein bisschen. Das war wahrscheinlich eher dreckig und braun. Aber es ging ihm um das, was es bedeutet, um die Vorbereitung der Begegnung mit Gott. Es ging ihm um die neue Ausrichtung auf Gott, um die Umkehr zu Gott. Die Taufe, die Johannes da macht im Jordan, ist eine Taufe der Buße. Und Johannes, der Täufer, macht es an diesem Tag ganz exzessiv. Er tauft und er tauft, ununterbrochen, und plötzlich stockt ihm der Atem. Plötzlich hört er auf. Es ist, als hätte es ihm die Sprache verschlagen. Gerade noch hat er mit ganz großen und lauten Worten gepredigt, da kommt einer nach mir, der ist viel mächtiger und viel stärker als ich. Der ist viel größer als ich, so viel größer, dass ich nicht mal wert bin, ihm die Schuhe aufzubinden. Der nach mir kommt, der wird die Spreu vom Weizen trennen, der wird ein Richter sein, der wird über das Gericht in Ewigkeit entscheiden. Er wird nicht nur mit dem Wasser taufen, sondern er wird mit Feuer taufen. Das waren seine Worte. Und jetzt auf einmal ist er ganz kleinlaut geworden. Er kann fast nichts mehr sagen. Denn der, von dem er da gerade gesprochen hat, der steht jetzt direkt vor ihm. Wir lesen mal, was da passiert ist. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Eigentlich ist Johannes nicht zu stoppen, aber plötzlich ist er wie blockiert. Das geht doch nicht, was jetzt da passieren soll. Das passt doch nicht. Jesus ist da und will von ihm getauft werden, aber das kann er fast gar nicht. Wenn nämlich der Messias ist, der Jesus, dann braucht er diese Taufe nicht, von der Johannes da die ganze Zeit spricht. Wenn Jesus der Befreier ist, der Weltenherrscher ist, dann kann der Johannes ihn doch nicht in das dreckige Jordanwasser untertauchen. Er ist ja nicht mal würdig, ihm die Schuhe zuzubinden, und dann ist er schon gar nicht würdig, den zu taufen. Nein, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Nicht er müsste Jesus taufen, sondern er müsste getauft werden von Jesus. Deshalb sagte Johannes das, als Jesus vor ihm auftaucht, Moment mal, Jesus, das geht so nicht. Ich habe mal versucht, mir das vorzustellen, wie der Johannes das erlebt hat, und bin auf Folgendes gekommen. Stellt euch mal vor, Kinder, wenn ihr im Kindergarten seid, stellt euch mal vor, ihr sitzt im Kindergarten, im Morgenkreis, so im Stuhlkreis und singt vielleicht ein Lied miteinander. Und auf einmal kommt der Bürgermeister rein und setzt sich einfach zu euch dazu, nimmt so einen kleinen Stuhl und setzt sich dazu und singt mit. Da werden wir wahrscheinlich auch geschwind mal verdutzt. Hä? Das passt doch nicht. Und wenn er schon da ist, also den Bürgermeister, singt doch nicht mit den Kindern hier mit. Oder ich stelle mir vor, im Jugendkreis, da sitzen die Jugler gerade da und singen ihre Lieder am Anfang vom Samstagabend mit den Gitarren und so. Und auf einmal kommt Albert Frey rein und sagt, hey, spielt mal mit den Gitarren und ich singe mit. Da wird man auch sagen, hä? Und wenn Albert Frey schon mal da ist, dann soll er doch mit uns singen, oder nicht? Oder stellt euch vor, es ist Training der D-Jugend bei der SG Oberstetten und auf einmal kommt Jürgen Klopp vorbei und er will mit den ganzen Kindern um die Hütchen laufen und mittrainieren. Da wird man sagen, Moment mal, das passt doch nicht. Also Jürgen Klopp, wenn du schon mal da bist, dann trainier uns, aber du laufst doch jetzt nicht mit uns um die Hütchen. Du hier, das passt doch einfach nicht. Genau das fragt sich der Johannes auch, als Jesus da vor ihm steht. Du hier, Jesus, und du willst von mir getauft werden, das passt doch nicht. Und im Grunde hat er recht, der Johannes. Das passt nämlich wirklich nicht. Jesus steht in der Reihe der Bußbedürftigen eigentlich falsch. Er ist eigentlich viel zu mächtig und von viel zu rein, um sich mit all den reuigen Sündern in eine Reihe zu stellen. Er passt nicht in die Mitte von denen, auf die alle anderen mit den Fingern zeigen, die da drumherum stehen. Wo die anderen überlegen, was hat denn jetzt der schon wieder falsch gemacht, dass er die Buße braucht. In deren Mitte passt Jesus nicht herein. Und genau das tut er aber. Er stellt sich genau zu diesen mitten hinein in den Jordan, in das dreckige Wasser. Liebe Gemeinde, wenn Jesus sich zu Menschen stellt oder wenn er sich auch zu uns stellt, dann steht er eigentlich falsch. Neben uns mit unseren Fehlern, neben uns mit dem, was uns immer wieder von Gott wegbringt, neben uns mit dem, wegen was wir Buße brauchen, steht Gott eigentlich falsch. Er gehört eigentlich nicht unter uns. Er ist eigentlich viel zu groß und viel zu mächtig und er tut es trotzdem. Er kommt genau in unsere Mitte. Er wird ein Getaufter, so wie wir Getaufte sind. Er ist sich nicht zu schade und er ist sich nicht zu wichtig. Er bleibt nicht irgendwo distanziert stehen und schaut zu, wie die anderen sich taufen lassen, sondern er steht mitten hinein in dieses Jordanwasser. Überleg mal für einen Moment, hast du schon mal überlegt, dass sich jemand dir an die Seite gestellt hat? Hast du schon mal überlegt, dass jemand sich zu dir gestellt hat und zu dir gehalten hat? Hast du mal das erlebt, wie gut es tun kann, wenn jemand sich an deine Seite stellt? Als ich damals in der Unterstufe war im Gymnasium, da war mein bester Klassenkamerad, das war der Michael, das war der Größte von der Klasse. Und ich war der Kleinste der Klasse und als Duo war das wahrscheinlich schon ziemlich witzig anzuschauen, wenn wir da miteinander unterwegs waren, der Kleinste und der Größte. Muss ein bisschen so ausgesehen haben wie dick und doof, bloß dass er nicht doof war und ich nicht so arg dick. Aber halt groß und klein und wir waren wirklich zwei Freunde, die zusammengehalten haben. Und für mich war das ganz arg wertvoll, denn auf einmal haben die weniger Witze über Kleine gemacht, die anderen, wenn da der Große neben mir steht. Und überhaupt, auch wenn wir mal Sachen angestellt haben oder Sachen gemacht haben, wo man gedacht hat, naja, das ist vielleicht nicht so gut. Ich wusste, es ist immer einer dabei, der steht an meiner Seite. Das hat mich größer gemacht damals, dass ich einen neben mir hatte. Man kann vielleicht sagen, vielleicht hat der Michael mir von seiner Größe was abgegeben, er hat ja auch genug. Ich hoffe, dass ich ihm von meiner Kleine nichts abgegeben hat und dass er sich nicht kleiner gefühlt hat. Glaube aber nicht, sondern es ging darum, dass wir einen Freund haben, der neben uns steht. Und vielleicht habt ihr auch so einen Freund schon mal gehabt im Leben, wo er erlebt hat, ja, das ist so wertvoll, dass jemand sich neben mich stellt, egal was ich mache. Oder vielleicht habt ihr Eltern, wo man weiß, die stehen an meiner Seite, egal, auch wenn ich Blödsinn mache, auch wenn ich Sachen mache, die nicht gut sind, meine Eltern stehen an meiner Seite. Oder ein Ehepartner. So wertvoll, einen Ehepartner zu haben, wo man weiß, der stellt sich an meine Seite. Oder vielleicht auch im Beruf, wenn man einen Vorgesetzten hat, einen Chef, von dem man weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass der sich mir an die Seite stellt. Selbst wenn ich mal was verbocke, dann stellt sich mein Chef neben mich. Gerade dann, wenn es knifflig wird, ist es so unglaublich wertvoll, jemand neben sich zu haben, jemand, der sich zu einem stellt. Ich bin diese Woche hängen geblieben an einer Talkshow, da war ein Interview mit unserem ehemaligen Bundespräsident Christian Wulff und der hat erzählt von der Zeit vor 8 Jahren, als er sich so vielen Vorwürfen ausgesetzt sah. Also da hat mir ganz schön viel vorgeworfen, das war alles auch gar nicht richtig, hat man hinterher auch festgestellt, dass es nicht gestimmt hat. Aber er hat gesagt, in dieser Zeit war es besonders bezeichnend für ihn zu merken, dass Freundschaften verloren gehen. Aber vor allem auch, dass einzelne Freundschaften, einzelne Menschen zu ihm gehalten haben, obwohl es echt schwierig war. Und das ist das, was ihm Kraft gegeben hat. Einer saß da neben ihm, der Herr Rossmann, der Chef von dieser Ladenkette, ist ein Freund von Christian Wulff. Und die haben da diskutiert und die waren sich nicht in allem einig. Auch der Rossmann hat da manche Sachen sehr kritisch gesehen, was der Wulff gemacht hat. Aber genau darum ging es. Man kann sich einander an die Seite stellen und es heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, was der andere macht. Da kann man durchaus auch mal das benennen, was nicht gut ist. Als guter Freund kann man das. Und trotzdem kann man sich darauf verlassen, jawohl, da steht einer an meiner Seite. Der hält zu mir. Ich glaube, dass es unheimlich gut tut. Ich weiß, dass viele in unserer Gemeinde oder einige das auch schon ganz anders erlebt haben. Ich weiß, dass einige in unserer Gemeinde schon erlebt haben, wie man sich von ihnen abgewendet hat. Zum Beispiel, also als Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie im Leben laufen sollten. Als man zum Beispiel schon vor der Hochzeit schwanger geworden ist. Oder als die Beziehung in die Brüche gegangen ist und das für alle sichtbar war. Oder als man sich finanziell verschätzt hat. Oder als man zu harte Worte gewählt hat und man damit jemand getroffen und verletzt hat. Und auf einmal wenden sich Leute von einem ab. Und in der Situation ist es besonders wichtig, jemanden zu haben, der noch zu einem steht. Das ist das, was einem Kraft gibt. Menschen, die einem sich an die Seite stellen. Ich bin sicher, ihr könnt es nachvollziehen, wie wertvoll das ist. Und genau das tut Jesus nämlich. Jesus stellt sich in dieser Taufe an die Seite derer, die die Buße brauchen. Er stellt sich mitten hinein in dieses dreckige Wasser im Jordan. Mit dieser Taufe am Jordan beginnt die Wirksamkeit von Jesus. Also das ist quasi der Anfang von seiner Wirksamkeit, wo er als Prediger dann unterwegs sein wird. Und schon hier in der Taufe wird sichtbar, wie das Jesus macht. Er geht nämlich genau dorthin, wo er eigentlich nicht hingehört. Zu Menschen, die wie du und ich sind, die eben nicht vollkommen sind und nicht perfekt sind. Er stellt sich zu den Sündern. Er setzt sich zu den Kindern. Er wendet sich den Kranken zu, auch denen, die ansteckende Krankheiten haben und denen, die unrein sind in den Augen der Juden, von denen man sich sonst abgewendet hat. Genau da geht Jesus hin. Er geht zu den Zöllnern, er geht zu den Schurken, er geht zu denen heim und isst mit ihnen und feiert mit ihnen. Er steht neben einem Gefangenen, der einen Mord begangen hat und übernimmt für den die Strafe. Und ganz am Schluss hängt er am Kreuz und stirbt zwischen zwei Verbrechern. Eigentlich gehört der Herr der Welt überall dort nicht hin. Eigentlich ist er viel zu groß. Und Johannes hat recht, wenn er sagt, eigentlich geht es nicht, Jesus, dass ich dich taufe. Die Taufe ist was für Sünder, das ist nichts für dich. Und trotzdem tut es Jesus. Er stellt sich uns an die Seite. Es ist ganz interessant, wenn man guckt, was antwortet denn der Jesus diesen Johannes, als er ihn abwehrt. Er sagt nämlich diesen Satz, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was Jesus hier sagt, ist mehr als nur, naja gut, Johannes, das muss jetzt halt so sein, jetzt zieh es halt durch. Ist halt unsere Aufgabe. Das, was Jesus hier sagt, damit erklärt er was. Er sagt nämlich, die Gerechtigkeit, die ganze Gerechtigkeit erfüllt sich eben nicht darin, dass Jesus wie ein Richter ist, der die Gerechten von den Ungerechten sortiert, sondern die Gerechtigkeit erfüllt sich dadurch, dass Jesus wie ein Richter ist, der sich zu den Angeklagten stellt. So erfüllt sich die Gerechtigkeit, indem sich der Messias klein macht und indem er in unser Leben kommt. Ja, er bleibt ein Richter, er bleibt der Richter der Welt, aber eben nicht einer, der von oben herab urteilt, sondern einer, der sich zu den Angeklagten stellt, zu denen, die Buße suchen, zu denen, die bereuen, zu denen, die auf sich selber schauen und auch das, was nicht gut ist im Leben, nicht ignorieren oder kleinreden, zu denen, die ihre Schuld bekennen, die sich Gott neu zuwenden wollen. Zu denen stellt sich Jesus und darin erfüllt sich die Gerechtigkeit. Das ist ganz was Wertvolles, denn bis dahin hat das Volk Israel immer versucht, die Gerechtigkeit Gottes selber herzustellen. Man hat versucht, selber gerecht zu werden, indem jeder einzelne gesetzestreu lebt. Und genau das war ja das Problem von denen, die da in dem Fluss stehen, weil die daran gescheitert sind. Die haben es nicht geschafft. Und wegen denen, die da im Fluss stehen, muss einmal im Jahr der Priester ins Allerheiligste gehen und für das ganze Volk um Versöhnung bitten. Für die muss der Hohepriester darum bitten, dass Gott ihnen nochmal eine Chance gibt, dass Gott dem Volk gnädig bleibt und dass sie es nochmal probieren dürfen, gerecht zu werden. Und jetzt kommt Jesus und macht es ganz anders mit der Gerechtigkeit, nämlich er geht hin und schenkt sie einfach. Er geht hin und spricht sie denen zu, die bereuen. Genau darum geht es nämlich bei der Taufe, dass Gerechtigkeit ein Geschenk ist und eben nichts, was wir selber machen können, auch nicht vor und nach der Taufe. Es ist was wir von Gott geschenkt und zugesprochen bekommen. So erfüllt sich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. So ist er Richter. Wisst ihr, liebe Gemeinde, Jesus braucht diese Taufe im Jordan nicht für sich selber. Da hat Johannes schon recht, eigentlich braucht Jesus diese Taufe nicht. Aber wir brauchen diese Taufe Jesu. Wir brauchen es, dass er uns dadurch zeigt, ich bin einer von euch, ich stelle mich dir an die Seite. Wir brauchen es, gerade da, wo wir Buße tun, dass wir wissen, da kommt Jesus in mein Leben und stellt sich zu mir. Und wir brauchen es, dass er mir gerade da Gerechtigkeit zuspricht. Das ist eine Taufe für uns, die da passiert. Was macht der Johannes jetzt damit? Er macht eine einzige Sache. Er versteht nämlich überhaupt nicht, was der Jesus ihm da sagt. Er kann diesen Satz, dass er von der erfüllten Gerechtigkeit in dem Moment noch überhaupt nicht verstehen. Woher soll er es auch wissen? Er weiß noch gar nicht, was danach kommt. Er weiß noch nichts von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Er kann das nicht erfassen und deshalb stellt er später auch Fragen. Aber was er macht, ist eine ganz wertvolle Sache, nämlich das, er lässt es zu. So steht es da. Da ließ er es ihm zu. Das ist das Einzige, was auch wir mit der Taufe machen sollten. Sie zulassen. Jesus machen lassen, uns nicht dem verweigern, nicht penetrant bleiben und sagen, das geht nicht, auch wenn wir es noch nicht ganz verstehen. Johannes hat es nicht begriffen an diesem Tag. Er hat auch später daran gezweifelt, ob Jesus der Messias ist, denn er schickt Leute, die fragen sollen, ob es wirklich ist. Aber er lässt zu. Er lässt zu, dass Jesus sich an die Seite derer stellt, die er da sonst auch schon getauft hat. Und ich wünsche euch das, dass ihr das auch sagen könnt, dass ihr vielleicht sagt, ja, ich habe es noch nicht begriffen mit dieser Taufe. Vielleicht begreifen wir es auch nie ganz, was da dahinter steckt. Aber ich lasse es zu. Ich wünsche dir, dass du aus der Gerechtigkeit lebst, die Gott dir schenkt, und nicht aus der Gerechtigkeit, die du dir selber machen willst. Auch nicht heimlich selber machen willst. Sei lieber so wie der Johannes, der da mit verwirrtem Blick im Jordanwasser steht, und lass es zu. Zum Schluss, wenn man guckt, wie die Geschichte weitergeht, da werde ich heute keinen Schwerpunkt drauflegen, nur ganz schnell. Es ist interessant, dass gar nicht geschildert wird, wie dann die Taufe selber passiert. Da wird nichts davon erzählt, wie der Johannes das erlebt. Da wird nichts davon erzählt, wie der Jesus untergetaucht wird und was der Jesus dabei empfindet oder was er dabei denkt oder wie er das erlebt. Es geht in dieser Taufe überhaupt nicht um das individuelle Erlebnis. Es spricht auch danach Jesus nie drüber, wie er das erlebt hat oder wie er aus dieser Taufe heraus lebt. Sagt er nie. Es geht vielmehr um die, die das sehen, um die, die drumherum stehen. Es geht um das Zeichen, das Jesus uns damit mitgibt, weil es um uns geht bei dieser Taufe. Es geht darum, dass wir verstehen, Jesus ist einer von uns. Er steht an unserer Seite. Und dass jeder versteht, dass der Gottessohn das ist, der sich an unsere Seite stellt. Deshalb macht Gott eine Durchsage an diesem Morgen und sagt, dies ist mein lieber Sohn, so dass es jeder hören kann, der da dabei steht. Als Information, es ist der Sohn Gottes, der sich da zu euch in das dreckige Wasser gestellt hat. Und er gibt gleich noch ein optisches Zeichen hinterher. Wie eine Taube kommt der Geist Gottes. Wir sehen es hier ja auch auf dem Fenster, gell? Die Szene von der Taufe Jesu, wo wie die Taube der Geist Gottes auf Jesus herunterkommt. Die Taube, die damals sofort jeden daran erinnert, wie das damals bei Noah war, nach der Sintflut, wo die Taube eine Rolle gespielt hat, wo die Taube dem Noah gezeigt hat, es gibt ein neues Leben auch nach dem Wasser. Es beginnt was zu wachsen, auch wenn man es vielleicht noch gar nicht sieht, auch wenn wir vielleicht noch unterwegs sind und in der Arche unseres Lebens. Es gibt was, wo was Neues wächst. Genau das sagt der Geist Gottes uns durch die Taufe Jesu Christi. Es gibt ein neues Leben. Es beginnt was zu wachsen. Ein Leben in Gerechtigkeit, ein Leben mit Gott, ein Leben als sein Kind. Deshalb ist diese Geschichte wertvoll, liebe Gemeinde. Und ihr seid heute viel mehr als Zuschauer von der Taufe von Benjamin. Ihr habt es in der Taufe von Benjamin gesehen, aber es betrifft letztlich euch selber, dass ihr das auch für euch seht und euch bewusst macht, ja, in der Taufe stellt sich Jesus auch neben mich. In der Gemeinschaft der Getauften stehe ich auch in der Gemeinschaft, wo Jesus Christus mit drin steht. Es geht um euch, liebe Gemeinde. Das sollt ihr wissen. Der Sohn Gottes stellt sich zu euch, spricht euch Gerechtigkeit zu und zeigt euch durch seinen Geist das neue Leben, das schon aufblüht. Amen.